Und die Ergebnisse für diese, ja, vielleicht jetzt so für 15 Jahren umgesetzten Sprachförderkurse, die waren ziemlich ernüchternd. Ja, und da war ich auch viel selber dran beteiligt. Das war total ernüchternd für alle. Ja, das war schlimm für die, die die Förderung umgesetzt haben, schlimm für uns, die das untersucht haben, weil rauskam, dass das für ein Kind im Endeffekt egal war, ob das im Sprachförderkurs war oder nicht.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ja, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Heute widmen wir uns einem Thema, das für die frühkindliche Bildung von zentraler Bedeutung ist. Es geht um sprachliche Bildung und Sprachförderung. Und Sprache ist ja nicht nur der Schlüssel zur Bildung, sondern prägt auch unsere Identität, unsere Teilhabe und das soziale Miteinander. Und besonders spannend sind dabei die Fragen, wie können Fachkräfte Kinder wirksam im Alltag unterstützen? Wie gelingt es uns, eine Umgebung zu schaffen, in der alle Sprachen wertgeschätzt, Kinder zugleich in der Bildungssprache gestärkt werden und Sprachförderung mitten im Alltag gelingt? Und warum ist dabei nicht die Menge der Angebote entscheidend, sondern die Qualität unserer Interaktion? Um darüber zu sprechen, haben wir Steffi Sachse eingeladen. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie mit dem Schwerpunkt Sprachentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Dort bildet sie angehende SprachheilpädagogInnen und FrühpädagogInnen aus und forscht zur Früherkennung, Diagnostik und Förderung sprachlicher Fähigkeiten. Herzlich willkommen, Frau Sachse.
Hallo.
Hallo. Ja, und vielleicht auch, um gleich so ein bisschen abzuholen, was mich eingangs meistens sehr brennend interessiert, was macht für Sie dieses Thema persönlich so spannend? Also warum ist Sprache für Sie ein Herzstück Ihrer Karriere, aber auch der kindlichen Entwicklung und Bildungsbiografie?
Ja, da gibt es verschiedene Wege dahin. Das ist ja immer wie vieles im Leben. Manches ist Zufall. Mit dem beschäftigt man sich einfach lange. Und klar, Sprache, das ist natürlich auch, es ist so. Ne? Das ist ein Schlüsselelement kindlicher Entwicklung. Das steht mit ganz vielen anderen Entwicklungsbereichen in engem Austausch. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, sich immer wieder darauf zu beziehen. Aber für mich persönlich hat das wirklich eine ganz lange Geschichte. Ich habe in meinem Studium meine Diplomarbeit schon geschrieben zu Effekten von Sprachfördermaßnahmen und war da jeden Tag in der Kita und habe Kinder sprachlich gefördert. Also das war ein früher Einstieg und dann, ja, warum auch immer. Es hat mich dann nie wieder losgelassen. Dann habe ich promoviert eher an einer klinischen Einrichtung mit Kindern, die spät sprechen, Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. Und von dort aus wurde es dann ja wieder sehr viel pädagogischer und ich habe mich viel mit Sprachförderung in Kitas, Effekten von Sprachförderung beschäftigt, mit Mehrsprachigkeit. Und ja, jetzt hier in Heidelberg mache ich eben beides. Ich habe einmal so die Personen, die sich eher mit Kindern beschäftigen, die ja wirklich Probleme im Spracherwerb haben und dann die, die sprachliche Anregungen in Kitas irgendwie umsetzen. Und ja, deshalb ist tatsächlich so, hat mich das Sprachthema nie wieder losgelassen und ich habe den Vorteil, dass ich mich damit tatsächlich immer beschäftigen darf. In der Lehre und in der Forschung und ja.
Und in der Praxis, ne? Also Sie sagen gerade, das ist natürlich super wichtig, so diesen Fuß, ja, eben nicht nur in der Universität, sondern Sie sagen auch, ne, Sie sind mit dem Fuß in der Praxis. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben Sprachförderung ganz viel eingangs gemacht. Das hat sie fasziniert. Und da stolper ich auch gleich über zwei Begriffe, um die es, wenn wir Bücher aufklappen, wenn wir uns damit beschäftigen, um die es häufig geht, nämlich zum einen Begriffe sprachliche Bildung und Sprachförderung. Und mich würde eingangs interessieren, wo liegt für Sie der Unterschied? Gibt es da einen? Und falls ja, warum wäre dieser vielleicht auch wichtig?
Ja, also ich würde den Unterschied tatsächlich machen. Deshalb, ich spreche auch dann ganz explizit eben immer von sprachlicher Bildung und Förderung und manchmal auch nur von Förderung. Und der Gedanke dahinter, also den muss man nicht so mittragen. Das ist auch tatsächlich was, was ich jetzt mal so sagen kann, dass ich das so sehe. Es gibt schon auch viele andere Autorinnen, ForscherInnen, die das auch so sehen würden. Aber man kann es natürlich auch anders beschreiben. Ja? Aber für mich steht immer so die Idee dahinter, dass sprachliche Bildung, natürlich, das ist so ein bisschen das Fundament. Ja, und das sind auch, klar, das ist ein Bildungsauftrag, den jede Kita hat, ja, sprachliche Bildungsangebote zur Verfügung zu stellen, damit alle Kinder, die da hingehen, sprachlich angeregt werden und sich einfach gut entwickeln können. Ja, und wir wissen, das braucht man. Ja, Sprachentwicklung braucht sprachlichen Input zu Hause, in pädagogischen Kontexten, wo auch immer. Und deshalb, ja, das ist so in meiner Denkweise immer das, was an alle Kinder gerichtet ist. Ja, sprachliche Bildungsangebote brauchen wir in einer Kita, in einer Schule, wo auch immer. Und die richtet sich erstmal an alle Kinder. Ja, ist, um einfach eine Umgebung bereitzustellen, die sprachliche Anregung bietet. Ja, und Aktivitäten, die einfach sprachlich anregend sind. Und ich tatsächlich spreche immer von Sprachförderung, wenn wir dann die Kinder in den Blick nehmen, die, warum auch immer, können wir noch drüber reden, ne? Aber die, warum auch immer, einen zusätzlichen Bedarf haben in diesem Sprachbereich, also irgendeinen Sprachförderbedarf, sei es, weil sie in kürzerer Zeit Deutsch lernen müssen, weil sie gerade erst in der Kita damit anfangen, weil sie sich generell schwerer tun im Spracherwerb oder weil sie zu Hause weniger Anregung haben, warum auch immer, das ist eigentlich egal, aber wir haben eine relativ große Gruppe von Kindern, die einen zusätzlichen Sprachförderbedarf hat, ja, und wenn wir irgendwie um die besonders kümmern, dann würde ich immer sagen, dann sind das sprachliche Förderangebote. Die sind einfach an diese Gruppe der Kinder gerichtet mit einem zusätzlichen Förderbedarf. Und da können wir vielleicht noch darauf kommen, ne? Warum ist es wirklich wichtig, die Unterscheidung zu machen? Weil das sich eben dann doch unterscheiden sollte nach all dem auch, was wir wissen, ne? Was wir über Interaktionsgestaltung wissen. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber so die Idee, dass das sozusagen das Gleiche ist wie die sprachlichen Bildungsangebote, ist manchmal eben auch ein bisschen gefährlich, weil man sie dann auch aus dem Blick verlieren könnte, ja. Und irgendwie sprachliche Förderung, die kann im Alltag passieren, die kann zusätzlich realisiert werden, wie auch immer, aber sie muss schon diese Kinder sehr speziell in den Blick nehmen, ja. Und deshalb, um da den Fokus drauf zu richten, da spreche ich einfach wirklich dann sehr gerne von sprachlicher Förderung bei allen Überlegungen, ne, wenn es darum geht, wie kann ich diese Kinder jetzt nochmal besonders unterstützen. Und das ist tatsächlich eben auch nochmal ein bisschen, manchmal ist es mehr, manchmal ist es anders, es ist aber auf jeden Fall immer was sehr Reflektiertes, was mit diesen Kindern zu tun hat. Ja.
Ich kann mir vorstellen, wenn Fachkräfte uns zuhören, dass sie vielleicht auch so im Kopf schon eben, sie sagen gerade mehrmals auch diese Kinder, ne, diese Kinder, die uns vielleicht auch irgendwie besorgen, die uns vielleicht auffallen, ne, die wir vielleicht dann auch so ein bisschen im Blick haben und denken, ei, da könnte es noch vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung bedarfen, um eben sie so zu begleiten, dass sie, ja, ich sag, also ich glaube, wir sehen alle oder viele von uns immer dieses Ziel, oh je, Einschulung, ne, irgendwie dieses Fit werden bis, also ja, wie wir darüber denken, ist so ein bisschen mit Fragezeichen, aber ich merke, dass das viele von uns immer diese Schule immer auch noch so umtreibt. Meine Frage aber vorab würde nochmal in die Richtung gehen, wie wir diese Kinder erkennen. Also was geben Sie Fachkräften mit? Wie gehen Sie davor, um eben zu schauen, wer steht wo und ja, was ist die Norm und wo müsste es hingehen, um eben zu schauen, wer braucht Förderung und wie können wir die anbieten?
Also das ist eine echt wichtige Frage und über die kann man sich viel streiten, auch gerade so im frühpädagogischen Kontext gibt es dann, glaube ich, auch immer so ganz unterschiedliche Ideen dazu. Aber ganz unabhängig davon, haben Sie das gerade schon gesagt, ja, man hat die Kinder ja sowieso im Kopf, ja, und man macht sich um manche Kinder Gedanken und überlegt, ja, wie können wir denen jetzt gerecht werden. Man hat genau das im Hinterkopf und dann, ja, na, das können wir machen, damit die sich noch möglichst gut entwickeln können in der Kita-Zeit. Und deshalb ist schon sinnvoll, mit welchem Verfahren auch immer, aber mit irgendeinem Vorgehen zu haben, damit man die Kinder auch identifizieren kann. Ja, weil das ist schon auch wichtig, die besonders im Blick zu haben, damit sie uns eben nicht entwischen. Ja, und wir sehen das einfach manchmal. Wir sehen manchmal Kinder, die so beobachten, ja, die kommen mit wahnsinnig wenig Sprache auch so durch den Alltag. Ja, die ziehen sich dann immer aus den Dingen raus, wo die Sprache eine große Rolle spielt. Die verbringen dann viel Zeit mit anderen Dingen und man muss sie schon in den Blick nehmen. Und wie man das macht, ja, das ist ja auch aktuell wieder viel diskutiert, ja, sollte es ein Verfahren geben, das für alle Kinder angewendet wird in ganz Deutschland, was ja generell schwierig ist mit unseren vielen verschiedenen Bundesländern, Trägern und was auch immer, ja, und auch nicht so einfach, aber da muss man viele Fragen klären, ja, es gibt einfach verschiedene Verfahren, es gibt Verfahren, die haben als Ziel, Kinder einfach zu identifizieren, du hast einen Sprachförderbedarf, ja oder nein, ne? Das sagen wir immer so dazu, Risikokinder zu entdecken. Ja? Und das ist aber auch nicht nur im sprachlichen Bereich wichtig. Also man muss überlegen, wie will man das generell einbetten. Ne? Eigentlich wäre ja so die Idee, wir haben Kinder gut im Blick und Verfahren helfen uns dabei, einfach dann auch schnell einschätzen zu können, na, du hast quasi einen vielleicht einen Förderbedarf, ein Risiko, wenn man das so nennen will, in einem Entwicklungsbereich. Und dafür gibt es zum Beispiel Verfahren, ja, und dann gibt es andere, die dann diese Kinder, das wäre so meine Idealvorstellung, wenn wir uns darüber im Klaren sind, das ist ein Kind mit einem potenziellen Förderbedarf, mit einem Risiko, dann gucken wir genauer hin. Und das müssen wir im Sprachbereich tatsächlich dann nochmal machen, ja, weil so ein Verfahren, das nennen wir oft Screenings, das wirklich alle Kinder anschaut und Risikokinder identifiziert, wird uns nicht sofort verraten, was wir machen müssen, um die zu fördern, ja, oder wo, ja, welche sprachlichen Bereiche zu fördern sind, ja, braucht das Kind einen Wortschatzaufbau oder geht's um grammatische Feinheiten? Das wird uns, na, so ein Sprachscreening zum Beispiel nicht sagen können, da bräuchte man eher so ein gestuftes Vorgehen, ja, das ist so, also wenn ich eine Idealvorstellung im Kopf habe, dann ist es, dass wir alle Kinder im Blick haben, Verfahren haben, die uns für unterschiedliche Entwicklungsbereiche anzeigen. Da ist vielleicht ein Risiko und dann für die Kinder uns diese Bereiche vielleicht nochmal genauer anschauen. Also bei der Sprache müsste man das tatsächlich, weil das, na, mit einem Verfahren oft nicht gelingt, alle Kinder schnell und effizient in den Blick zu nehmen und dann auch noch direkt Förderung abzuleiten. Ja. Deshalb haben wir so Screening-Verfahren, dann ja auch viel diese Beobachtungsverfahren. Und man braucht eine sinnvolle Abfolge. Ja, ich versuche immer auch zu vermitteln, dass sich Einrichtungen darüber einig sein müssen. Ja, was mache ich denn? Wann nehme ich die Kinder wie in den Blick? Und warum mache ich dann auch, warum setze ich diese Verfahren ein? Also ich finde nichts schlimmer, als dass diese Beobachtungsbögen ganz viel Zeit in Anspruch nehmen, nur um sich aufs Elterngespräch vorzubereiten. Ja, also für uns ist es auch immer ganz klar, irgendeine Art von Erfassung, ich würde sagen Diagnostik dieser Kinder, die ist nur dann sinnvoll, wenn ich dann was tue. Wenn ich das nicht verwende, um für das Kind dann Bildungsangebote, Förderangebote zu planen, dann müsste man ehrlicherweise sagen, dann braucht man das auch nicht. Ja, also das ist und nur, um dann irgendwas zu haben, auf das ich zeigen kann im Elterngespräch, das ist natürlich eigentlich nicht die Idee.
Okay, aber ich höre schon raus, das erleben Sie auch häufiger, dass es noch passiert, dass es dafür getan wird. Und ich sehe auch gleich, oder ich habe, meistens, wenn ich spreche, habe ich immer so Sprechblasen im Kopf, dass ich so denke, okay, was würde wahrscheinlich auch in den HörerInnen vor sich gehen, wenn sie das hören? Denke auch, ne, die zeitlichen Ressourcen. Bin ich kompetent genug? Schaffe ich das? Wo sind auch meine Grenzen als pädagogische Fachkraft? Was kann ich leisten? Ne? Und gleichzeitig gehe ich stark davon aus, wir alle wollen den Kindern das Bestmögliche ermöglichen. Also braucht es ja wieder Wege und Mittel, die auch gut umsetzbar sind, damit wir, ne, der sprachlichen Bildung gut nachgehen können oder gegebenenfalls der Förderung.
Ich würde schon sagen, dass man das gut in die Einrichtung integrieren müsste. Es gibt ja auch mal die Diskussion, dass man das komplett auslagert und, ja, Personen von außen machen lässt. Aber ja, also meine Idealvorstellung wäre schon, das in Kitas zu implementieren. Aber ja, das geht nicht nebenbei. Ja, wir haben ja auch diese Qualitätsempfehlungen, die es im Moment so gibt für die nochmal sprachliche Bildung und Förderung, die schlagen ja auch immer vor, dass es eine Person geben sollte, müsste, die nochmal auch besonders qualifiziert ist im Sprachbereich in einer Einrichtung, die sich das dann vielleicht auch gut überlegen kann mit dem Team. Was machen wir eigentlich, wann, an welcher Stelle? Und ja, bestimmte Empfehlungen oder Entscheidungen, die für Kinder getroffen werden, die sollten dann auch irgendwie, na, von allen gleichmäßig getroffen werden. Ich finde das auch immer schlimm, wenn, weiß ich nicht, das davon abhängt, ob ich in der Pinguin- oder in der Schneckengruppe bin, ob jetzt ein Sprachförderbedarf festgestellt wird, ob die Eltern informiert werden oder, na, vielleicht auch weiterverwiesen werden, ja, wenn das einfach abhängig ist von sehr, am Ende auch sehr subjektiven Entscheidungen, na, einer Person. Und da haben wir eigentlich dann doch auch Verfahren und Mittel und Wege zur Verfügung, die man sich anschauen kann, die bestimmten Kriterien auch genügen können und müssen und die man dann einem auch einsetzen kann. Ja.
Okay, aber ich höre schon, wir haben da noch einiges vor uns, wie in so einigen Bereichen der Frühpädagogik, wo ich immer wieder auch an den Punkt komme, dass wir merken, oh, da gibt es noch ein bisschen was zu tun, weil Sie genau das ansprechen, was wir auch häufiger thematisieren, dass es eben kein, also es darf nicht der Zufall sein, wie ein Kind begleitet wird, sondern es sollte wirklich Qualitätsstandards geben, dass jedes Kind einfach sehr ähnlich gut, sage ich jetzt mal, begleitet wird. Also gehen wir mal davon aus, die Einrichtungen, die haben ein Verfahren und sie erkennen auch, okay, hier gibt's Bedarfe. Dann kommt man gegebenenfalls vielleicht auch im Team an den Punkt, darüber zu sprechen, ja, was ist denn jetzt aber besser? Brauchen wir eher alltagsintegrierte Unterstützung oder gegebenenfalls auch additive Programme. Können Sie uns vielleicht in Kürze erläutern, was da der Unterschied ist und was sich, ich sag mal so, besser bewährt? Ich meine, auch darüber wird fleißig geschrieben und auch geforscht. Was ist für Kinder denn jetzt nun besser?
Also, ne, das sind so diese beiden Begriffe, die immer so kursieren, das Alltagsintegrierte oder das Additive. Und ich würde jetzt mal auch beides wirklich auf Förderung beziehen und dass wir uns daran nochmal dann irgendwie entlanghangeln. Weil ja natürlich, dass, wenn wir vorhin von sprachlichen Bildungsangeboten gesprochen haben, auch die könnte man aufteilen und sagen, es gibt natürlich ganz viel Sprache, die immer in einem Kita-Alltag steckt, ne? Weil da gibt es bestimmte Morgenrituale. Ganz viel Sprache steckt immer drin. Und dann gibt es aber auch noch was, in einem Kita-Jahr können vielleicht sprachliche Projekte, wir gehen nicht jeden Tag in die Bibliothek, aber die können auch da ihren Raum haben. Ne? So, also deshalb, auch da machen wir ja Dinge zusätzlich und wir machen Dinge in unserem, sage ich mal, normalen Alltag. Und bei dieser sprachlichen Förderung von Kindern, also wir haben jetzt mal die im Blick, die noch einen zusätzlichen Bedarf haben, gibt es einfach auch unterschiedliche Strategien. Ich kann, und das muss man vielleicht auch ein bisschen so historisch sehen, man kann Sprachförderprogramme mit diesen Kindern durchführen. Das ist auch was, ne? Das ist in Deutschland damit zum ersten Mal so in größerem Stil praktiziert worden nach dem ersten PISA-Schock, ja, dass man festgestellt hat, ja, Kinder brauchen wahnsinnig gute sprachliche Fähigkeiten, um in der Schule bestehen zu können. Das ist einfach so. Sprache und sprachliche Leistungen bestimmen ganz viel auch mit, wie gut jemand in der Schule bestehen kann. Wir müssen irgendwie was tun. Und dann hat man ganz viel Sprachförderprogramme initiiert im Jahr vor der Einschulung. Ja, und hat die umgesetzt. Das, also ja, wer das schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß das. Das gab es auch in jedem Bundesland. Ja, jedes Bundesland hat irgendwie diese Sprachfördermaßnahmen, diese Kurse umgesetzt im Jahr vor der Einschulung. Und danach gab es ganz viel Forschung dazu. Aber irgendwie auch leider erst so ein bisschen danach, nachdem man das alles schon umgesetzt hatte. Na, das sind so irgendwie politische Entscheidungen, laufen mal ein bisschen anders, als wir uns das so als WissenschaftlerInnen vorstellen. Das heißt, wurde erstmal alles umgesetzt und danach hat man sich gefragt, ob das eigentlich funktioniert. Und die Ergebnisse für diese, ja, vielleicht jetzt so für 15 Jahren umgesetzten Sprachförderkurse, die waren ziemlich ernüchternd. Ja, und da war ich auch viel selber dran beteiligt. Das war total ernüchternd für alle. Ja, das war schlimm für die, die die Förderung umgesetzt haben, schlimm für uns, die das untersucht haben, weil rauskam, dass das für ein Kind im Endeffekt egal war, ob das im Sprachförderkurs war oder nicht. Und das ist natürlich frustrierend, ja. Und ich glaube, man muss dann aber, bevor man dann sagt, okay, dieses Additive, dieses zusätzliche, ein Sprachförderkurs durchführen, das funktioniert gar nicht, muss man natürlich mal überlegen, warum hat das vielleicht auch nicht funktioniert, ne? Und das war, da kann man jetzt ganz viel diskutieren. Da kann man einmal diskutieren, dass die Gruppen zu groß waren, was oft der Fall ist, dass die Menschen, die das durchgeführt haben, vielleicht nicht gut genug qualifiziert waren, weiß man alles nicht. Vielleicht waren auch die Ansätze in den Kursen nicht die richtigen, aber man konnte das eigentlich gar nicht mehr auseinanderdröseln. Ja? So, und das war dann aber erstmal das Ergebnis. Und parallel dazu würde ich mal sagen, gibt es einfach die anderen Untersuchungen, die zeigen und dann schon auch relativ überzeugend gezeigt haben, was Kinder wirklich unterstützt und fördert, sind reichhaltige sprachliche Interaktionen, ja, die Kinder mit ihren Bezugspersonen erleben. Und da hat man sich einfach sehr genau angeschaut, ja, was bekommen Kinder sozusagen, welche sprachlichen Anregungen bekommen sie im Alltag, ja, beim Essen, beim Wickeln, beim Malen, beim Spazierengehen. Und wie wirkt sich das auf kindliche Entwicklung aus? Und jetzt ist, glaube ich, das Wichtige, dass, und das ist eine Unterscheidung, die mir immer besonders wichtig ist, dass man jetzt nochmal drauf guckt, was wissen wir denn über diese sprachlichen Interaktionen mit Kindern, die einen Förderbedarf haben? Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich wichtig, weil man ziemlich gut zeigen kann, dass wir eigentlich ja alle wissen, wie wir so im Alltag Kinder begleiten sollen sprachlich. Wir machen das nämlich ganz intuitiv. Wir brauchen ja auch keinen Kurs, wenn wir Kinder bekommen, wie wir mit denen sprechen sollten. Das machen wir intuitiv eigentlich richtig. Ja, das heißt, Kinder, die sich sprachlich gut entwickeln, ich sage mal so ein bisschen, die kitzeln aus jedem von uns einen guten Sprachförderer heraus. Ja, weil die kommen, die bringen einem ein Buch, die stellen Fragen, die löchern einen, ne? Und dann ist man irgendwie im Gespräch und macht ganz viele Dinge automatisch richtig. Und diese Kinder mit einem sprachlichen Förderbedarf, bei denen ist das halt viel mühsamer. Ja, das heißt,
die antworten halt nicht, da kommt nichts zurück. Ja, das ist viel mühsamer, aus denen Sprache herauszulocken. Und das führt dazu, dass wir uns irgendwie auch weniger sprachförderlich mit denen oft verhalten. Ja, weil es schon allein länger dauert. Ja, weil die dann nicht so, da flutscht es nicht so. Die bekommen gar nicht so lange Interaktionen, bekommen die nicht ab, sozusagen im Kita-Alltag.
Obwohl sie eigentlich viel mehr davon bräuchten, sage ich jetzt mal. Ne? Sie bräuchten eigentlich das Doppelte, aber weil wir uns so drauf einstellen und denken, na ja, okay, dann, ne, dann zieht man sich auch ein Stück weit zurück.
Ja, oder fragt man da ab, ja, korrigiert, also macht lauter Sachen, die eigentlich nicht förderlich sind. Ja, und das ist so was man wirklich dabei beachten muss, wenn man auch manchmal so dann schnell sagt, ja, wir reden ja den ganzen Tag mit den Kindern und ja, das ist einfach im Alltag findet das immer statt. Und deshalb ja diese Unterscheidung, ja, Sprachförderung, das ist schon nochmal wichtig, dass man immer im Kopf hat, diesen Kindern, dem müssen wir uns auch nochmal ganz besonders zuwenden. Und die Untersuchungen zeigen ziemlich klar, je schlechter die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder, umso schwieriger ist es, dass sie ein gutes sprachliches Angebot so nebenbei bekommen. Das heißt, wir müssen uns da sehr irgendwie nochmal zurücknehmen, reflektieren, denen die Zeit geben, Räume schaffen. Und ja, das kann man dann gut in den Alltag integrieren, aber das ist ein sehr reflektiertes Vorgehen. Ja, deshalb gibt es auch manchmal Ansätze, dass man dann wirklich Trainingsprogramme, also macht mit den Fachkräften, nicht mit den Kindern, ja, sondern quasi Fachkräfte nochmal so ein bisschen trainiert. Gibt es verschiedene Zugänge auch. Ja, das, wir haben ja so hier in Heidelberg für das Heidelberger Interaktionstraining oder mit Kindern im Gespräch ist so ein Ansatz. Und die fokussieren alle einfach auf so einen nochmal diesen sprachförderlichen Interaktionen im Alltag. Ja, und der Idee, wie können wir die einfach gut nutzen. Ja, und nochmal, um den Bogen zu schließen, kurz, was ist denn jetzt besser? Man weiß eben, das funktioniert. Ja, und diese additiven Angebote, ist meine Vermutung, die würden schon auch funktionieren, wenn wir das schaffen, in auch Zusatzangeboten uns sprachförderlich zu verhalten. Aber das heißt jetzt nicht irgendwie so dieses, wir müssen Kinder Dienstag von 9 bis 10 in einer Gruppe in einen extra Raum bringen. Ne? Also das ist nicht, so muss Sprachförderung nicht sein, aber man muss das auch nicht gegeneinander ausspielen und sagen, es funktioniert nur das eine oder nur das andere. Ich glaube, am Ende kommt es auf die Qualität von solchen sprachförderlichen Angeboten, anregenden Interaktionen an.
Auf die Qualität der Angebote. Und Sie haben auch einen ganz wichtigen Punkt, für mich wichtigen Punkt genannt, mit denen die Kinder in Beziehung sind. Also auch da nochmal zu schauen, oder würde ich mich jetzt fragen, wie wirkt auch ein Programm, ein Training, ein Gespräch, eine Interaktion mit einem Menschen in Beziehung und mit einem Menschen, mit dem ich vielleicht auch nicht so verbunden bin. Ne? Also auch die Reflexion, wenn ich die Kinder meiner Gruppe so ein bisschen im Blick habe, wer rutscht mir durch, aber auch, wie bin ich mit ihm in Beziehung, wie präsent bin ich?
Ja, und wie kann ich dann auch das, was das Kind mitbringt, einfach nochmal aufgreifen? Ja, also wir sehen das schon auch, wenn so Interaktionstrainings mit den Fachkräften laufen. Das ist tatsächlich schon allein der erste Schritt, irgendwie diese kleine Zeit zu finden, um abzuwarten, ja, um mal kurz zurückzugehen, abzuwarten, zu gucken, was sagt das Kind auch vielleicht von sich aus oder ganz explizit und sehr bewusst dann nochmal eine Situation zu nutzen beim Anziehen oder eben mal am Nachmittag, wenn das Kind alleine oder halt nicht mit so vielen anderen Kindern im Sandkasten spielt und dann einfach so kleine Alltagssituationen, daher dieses alltagsintegrierte, ja, sprachliche Förderung dann auch nutzen zu können. Und deshalb, ja, das ist natürlich nichts an. Wir reden ja nicht anders mit diesen Kindern als mit allen Kindern, aber wir tun es dann nochmal bewusster und müssen bewusst dann schon auch nochmal die Situation herstellen. Ja, weil man so im Kopf haben muss, die Kinder, die sprachlich ganz weit entwickelt sind, die fordern das quasi von sich aus ein. Ne? Das sind eben die, die kommen und einem Löcher in den Bauch fragen. Und zack, redet man mit denen in so längeren Sequenzen. Und die Kinder, die das nicht einfordern, zu denen müssen wir dann schon hingehen, ja, und denen muss man irgendwie die Zeit geben. Und dann, wie man das umsetzt, ich glaube, da gibt es dann einfach verschiedene Wege. Das kann beiläufig sein beim Anziehen und ja, diese Situation sollte man alle nutzen, aber man kann sich schon auch vornehmen, nee, ich muss auch 1-2 Mal in der Woche mit 1-2 Kindern solche kleinen dialogischen Vorlesesituationen schaffen. Und ob man das dann additiv nennt oder ob das alltagsintegriert ist, ehrlich gesagt, ist mir das völlig egal. Hauptsache, das kommt bei den Kindern an. Und man kann das unterschiedlich umsetzen. Ja, deshalb finde ich das auch gar nicht mehr so zielführend, das immer gegeneinander auszuspielen. Wichtig ist, dass man die Kinder in den Fokus nimmt, weiß, okay, um diese Kinder müssen wir uns einfach besonders kümmern. Die brauchen jetzt einfach sprachliche Anregung. Und dann muss man überlegen, wie setze ich es um? Im Alltag,
in vielleicht kleinen Zusatzsituationen. Und das kann sein, ich nehme mir die mal kurz raus und guck mit ein, zwei Kindern einfach mal ganz explizit ein Buch an. Oder ich schaffe auch einen Raum, weil das zu laut ist und dann immer alle Kinder kommen. Vielleicht muss ich dann mit denen auch mal in den Nebenraum. Ja, aber das ist natürlich was anderes als dieses Sprachförderprogramm, wo ich irgendwie so weiß, okay, immer Dienstag 9 bis 10. Ja, das ist natürlich eigentlich nicht, wie Kinder Sprache lernen. Ne? Die lernen das nicht dienstags von 9 bis 10, sondern entweder immer oder nicht. Ne?
Die Kinder nicht. Aber es kann natürlich sein, ne, wenn wir es uns gut gestalten, dass es für mich als Fachkraft eben diese feste Zeit ist, dass ich nicht wieder sage, oh, jetzt ist es wieder ausgefallen, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, ne, weil das sollte natürlich nicht sein. Ich würde aber mal ganz kurz mal zusammenfassen oder resümieren. Also die Sprachförderprogramme, da sagt die Forschung Mist, da haben wir uns was anderes von erhofft, als die Zahlen letztlich sagen. Die Zahlen oder die Rückläufe aber zu den Forschungsprojekten oder Trainingsprogrammen in Richtung Interaktionsgestaltung oder auch dialogischem Vorlesen sagen etwas anderes. Also da war eher ein Aufatmen spürbar und ein, ah okay, in die Richtung sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer schauen.
Und das dialogische Lesen ist einfach ein schönes Beispiel, weil da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen dann beides, ne? Weil dialogisches Lesen ist meist ein ganz integraler Bestandteil von all diesen Ansätzen, die sich um diese Alltagsinteraktionen kümmern, weil ja natürlich dieses Vorlesen einfach auch ein wirklich Alltagselement in Kitas ist. Aber man kann das auch additiv machen. Wenn jemand kommt, der das gut kann, und also es gab Studien, die haben das so umgesetzt. Ja, da kamen auch, das waren dann Studentinnen, die da ankamen, und die haben dann einfach mit einer kleinen Gruppe sehr intensiv dialogisch gelesen. Das hat auch funktioniert. Ja, wichtig ist dann eben, dass die Kinder zum Sprechen kommen tatsächlich, dass sie irgendwie in solche Interaktionssituationen geraten, wie auch immer man sie herstellt.
Ich würde total gerne noch auf zwei wichtige Punkte zu sprechen kommen in unserem Gespräch. Zum einen, das hatten Sie auch eingangs kurz erwähnt, und ich denke, das ist auch was, was immer wieder und immer mehr ein größeres Thema wird und ist die Mehrsprachigkeit. Also wir sprechen ja über Sprache und dann nochmal zusätzlich die Herausforderung, okay, da gibt es auch Kinder mit mehreren Sprachen, die zu uns kommen und sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr rausziehen, weil sie einen unterschiedlichen Stand des Verständnisses und des Sich-Mitteilens haben. Und zum anderen würde ich total gerne noch auf dieses Thema, vielleicht lässt sich es auch ein Stück weit verbinden, zu sprechen kommen, wie wir Fachkräfte, wie wir mit den Kindern sind, in der Ausbildung geschult sind, informiert sind. Was brauchen denn Kinder, um sich gut zu entwickeln? Also da helfen vielleicht auch so ein Stück weit Programme, um Ideen zu bekommen. Ah, da gibt's das Reimen, ne? Da klatschen wir, da singen wir, da achte ich auf die Aussprache etc. Also welche Fähigkeiten helfen den Kindern, um Sprache sicherer zu erwerben? Fangen wir vielleicht erstmal kurz mit nochmal der Mehrsprachigkeit an, weil ich glaube, das sind so viele, ja, aber die verstehen mich nicht und was soll ich denn noch? Und ich fühle mich herausgefordert, wie kann ich das denn leisten?
Also tatsächlich auch sagen, das ist schon eine Herausforderung. Ja, wir haben immer die Idee, klar, Kinder lernen ja Sprache nicht über Karteikarten, ne? Und müssen eigentlich nicht mühsam Vokabeln lernen. Eigentlich wissen wir, dass Kinder ja umso besser und mehr lernen, auch mehrere Sprachen gleichzeitig lernen können, je jünger sie sind. Das heißt, das ist, glaube ich, was total wichtig ist, ne? Wir müssen eigentlich schaffen, dass sie möglichst jung einfach in diese alltäglichen Kontexte kommen, wo Sprache ganz viel eine Rolle spielt und wo diese Sprachen, die sie sprechen, irgendwie eine Rolle spielen, ne? Aber in der Interaktion eine Rolle spielen. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie englische Kurzfilmchen schaue, sondern dass ich diese Sprache in der Interaktion benutze, meinetwegen eine Sprache zu Hause oder auch eine andere, ja, jetzt in einem pädagogischen Kontext. Und klar, das funktioniert dann besonders gut, wenn um mich herum ganz viele Anregungen sind, idealerweise auch ganz viele andere Kinder, die vielleicht auch mit mir jetzt Deutsch sprechen und ich natürlich noch Fachkräfte habe, die sich dann auch nochmal besonders um mich bemühen. Und das ist aber eine Herausforderung, weil wir eben oft auch dann Kitas haben, da sind sehr, sehr viele Kinder mit einem mehrsprachigen Hintergrund. Ja, dann fällt sozusagen ja auch ein bisschen weg, dass die mir das so ganz toll quasi nebenbei beibringen können, weil die sprechen mit mir auf eine Art und Weise, dass ich da ganz viel mitnehmen kann. Ja, und dann haben wir irgendwie Fachkräfte, die dann für ganz viele, ja, mehrsprachig aufwachsende Kinder zuständig sind. Das heißt, ja, eigentlich bräuchten wir dann in solchen Kitas viel mehr Personal, ja, und einfach andere Wege. Und das finde ich tatsächlich auch das ist oft eine Mammutaufgabe. Wir haben auch mit Kitas zusammengearbeitet in einem Projekt, wo 99% mehrsprachig aufwachsende Kinder sind. Und da würde ich immer sagen, ja, das kann eine Kita alleine mit dem Personalschlüssel, den es jetzt gibt, kann das nicht leisten. Da müssen wir über ganz andere Wege nachdenken. Ja, und auch, weiß ich nicht, da muss ein ganzer Stadtteil da mitleben. Ja, da muss es irgendwie Familienzentren geben, mehrere Menschen, was auch immer. Wen auch immer wir da noch mit hinzuziehen können, weil das einfach dann ja auch eine Zeitfrage irgendwann ist. Also Sprache und sprachliche Anregung, das auch mal so, ist immer beides. Man braucht das in ausreichender Quantität, ja, muss irgendwie auch genug sein, und es muss qualitativ gut sein. Und so eine Balance zu finden ist irgendwie wichtig. Und wenn natürlich zu wenig Zeit ist und zu viele Kinder, man kann sich ja nicht teilen, ja. Deshalb, klar, diese Kinder lernen nicht anders sprechen. Das ist, glaube ich, so die eine Botschaft, die ich immer auch gerne mitgebe. Mehrsprachige Kinder, man braucht da nichts grundlegend anders machen. Ja, die profitieren auch von sprachförderlichen Interaktionen, von sprachlichen Anregungen. Aber man muss halt schauen, wie kann man die denn zur Verfügung stellen in Kitas, ja, sozusagen. Wie können wir das dauerhaft sehen? Und deshalb haben wir ja den Effekt, dass wir dann trotzdem halt, klar, auf Kinder haben, die sind auch länger, die sind manchmal auch 2-3 Jahre in einer Kita, und eigentlich würden wir hoffen, dass sie dann schon viel mehr Deutsch können auch, ja, aber vielleicht sind sie dann auch nicht lang genug da oder fehlen oft, und dann Kinder können fehlen in Kitas, Fachkräfte können fehlen, ja, und wenn wir dann einfach gucken, wie viel Interaktionszeit haben die mit erwachsenen Personen, die mit ihnen in längere deutsche Konversationen eintauchen, dann ist das halt einfach zu wenig manchmal. Aber da würde ich jetzt auch nicht mit dem Finger auf eine Fachkraft zeigen, und dann, die kann sich nicht aufteilen, ne? Da muss man schon irgendwann muss man ein bisschen größer denken.
Also ich hatte kürzlich auch eine Fortbildung gerade zum Thema Wut und Aggression, ne, wo Fachkräfte dann auch wissen, ja, wie kann ich begleiten? Und sagte eine Kollegin, ich habe 20 verschiedene Sprachen in meiner Gruppe. Also, ne, dann geht natürlich auch dieses Schneeballprinzip von, die Kinder untereinander stecken sich an und sprechen irgendwie weg, weil es natürlich komplizierter wird. Und da fühle ich auch diese Schwere der Fachkräfte, die sagen, ja, aber ich brauche die Lösung nicht morgen, sondern ich stehe ja jetzt jeden Tag in der Gruppe und versuche, da so achtsam, liebevoll und gewinnbringend wie möglich zu begleiten. Und wir wissen ja auch, Kinder, ne, sie zeigen sich, umso älter sie sind, auch emotional, wenn ich mich nicht ausdrücken kann, dann... Klar, werde ich vielleicht auch ein Stück weit frustrierter oder ziehe mich zurück oder.
Ja, also das glaube ich, aber nochmal ein ganz extra Punkt, das ist ein ganz wichtiges Thema, ja. Wenn ich brauche Sprache für ganz viele Dinge, damit sind wir eingestiegen, ne? Ich brauche sie für soziale Kontexte, da liegt das total auf der Hand. Ja, ich brauche sie, um irgendwie Konflikte zu lösen, auszuhandeln, wer was mit wem spielt, aber ich brauche die auch für eine emotionale Entwicklung, ja. Also ich brauche Wörter für irgendwie Gefühlszustände. Wir entwickeln uns eigentlich auch im emotionalen Bereich dadurch weiter, dass jemand mit uns darüber spricht. Und wenn ich das nicht verstehe, weil das gar nicht meine Sprache ist, wird auch selbst das schwieriger. Also ja, aber trotz alledem, ich glaube, zu den mehrsprachigen Aufwachsen, ne, man muss mit den Kindern nichts grundlegend anders machen. Das ist, glaube ich, die eine entlastende Botschaft. Und das andere ist, ja, da würde ich immer ganz, ganz viel Werbung dafür machen. Diese anderen Sprachen der Kinder haben ihre Bedeutung, die sind total wichtig. Auch Einrichtungen müssen sich da einfach nochmal hinterfragen. Haben wir hier einen Kontext, wo wir diese Familiensprachen auch wertschätzen, wo die ihren Raum haben, wo wir mit den Eltern gemeinsam überlegen, wie diese Sprachen eigentlich alle leben können und wie jede Sprache einen Platz hat und genug Platz hat, um sich entwickeln zu können.
Okay, also wir brauchen nicht grundlegend was anders machen, und gleichzeitig gibt es aber einige Dinge, die total unterstützen, wenn wir Kinder begleiten wollen, damit sie ja gefördert, begleitet werden. Vielleicht können wir es nochmal jetzt zum Abschluss nochmal ein Stück weit zusammenfassen, was alles gut tut, und vielleicht auch nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, was vielleicht Sie noch an kleinen Wissensbausteinen mitgeben könnten, worauf Fachkräfte auch gerade in den Interaktionen nochmal ein bisschen Acht geben können. Also, ne, ich habe das Reim angesprochen, aber es ist ja nicht nur das Reim, es wird immer das, was häufig genannt wird oder genutzt wird und gesagt, super, dann habe ich es jetzt gemacht, ein Häkchen hinter, aber das ist es ja nicht nur. Aber vielleicht können wir das nochmal bündeln, um Fachkräfte auch zu bestärken, die eben genau in diesen Gruppen jeden Tag stehen und diese Herausforderungen leisten.
Ja, also wir haben das Reimen und so Dinge angesprochen, ne? Das ist natürlich, wir haben alle so Dinge im Kopf, von denen wir irgendwie so spontan wissen, die sind irgendwie sprachlich anregend und förderlich, und das stimmt ja auch, ja. Jede Beschäftigung mit Sprache ist das, jedes Buch vorlesen ist irgendwie wichtig und hat seine Berechtigung. wichtig ist, glaube ich, immer das einzelne Kind nochmal in den Blick zu nehmen. Es ist halt nicht für alle Kinder gleichermaßen förderlich, im großen Stuhlkreis eine Geschichte zu hören und zu erzählen. Ja? Weil wenn ich zu wenig sprachliches Vorwissen habe, dann kann man sich selber gut ausprobieren. Wie lange kann ich denn jemandem zuhören in einer ganz anderen Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe? Das dauert 30 Sekunden und ich bin ganz woanders. Und deshalb, es ist nicht immer das reimende Morgenkreis, ne, was für alle gleichmäßig förderlich ist. Und deshalb, ja, einfach gut zu überlegen, was braucht denn das Kind? Da sitzt vielleicht ein Kind, das versteht im Moment noch ganz wenig. Das ist für das Kind ist so eine Morgenkreissituation nicht unbedingt die sprachanregendste. Das ist nicht schlecht, ja, wenn es dabei bleiben kann. Aber das fordert das eine Kind nicht zum Sprechen heraus. Also sich dann schon, und da sind wir doch wieder bei unseren Eingangsüberlegungen, sich zu überlegen, da ist ein Kind, das hat noch einen Sprachförderbedarf. Und was braucht es denn? Vielleicht braucht es erstmal einen Wortschatz, um sich in der Kita zurechtzufinden. Das ist was ganz anderes. Da geht es erstmal darum, dass ich das benennen kann, was um mich herum ist, dass ich sagen kann, dass ich meine Schuhe gerade nicht finde oder einfach um den Alltag in der Kita zu bewältigen. Und das ist was ganz anderes als ein Kind, das ich eigentlich super verständigen kann, halt schon 2-3 Jahre in einer Kita ist. Aber weil Deutsch die zweite Sprache ist, mit den Untiefen der deutschen Grammatik noch nicht irgendwie so vertraut ist. Und ja, weil einfach unsere Artikelsystem und das Fallsystem ein wildes ist, dann ist es einfach eine Herausforderung. Und dann braucht es aber eher eine ganz andere Anregung. Ne? Dann braucht es jemanden, der mit mir spricht und irgendwie wunderschöne korrektive Feedbacks macht, spricht meine vielleicht noch fehlerhaften Äußerungen aufgreift und mir in einem schönen Gespräch irgendwie nochmal sagt oder mich hören lässt, wie es eigentlich richtig klingen würde. Oder wir haben Kinder, die kurz vor der Schule stehen und wo tatsächlich jetzt nochmal eine ganz andere sprachliche Fähigkeit wichtig wird. Die phonologische Bewusstheit, ja, dieses zum Beispiel reimen können und mit Lauten manipulieren. Und das ist aber eine ganz andere sprachliche Teilleistung. Ne? Und das, glaube ich, wird oft in einen Topf geworfen. Dann denkt man, man fördert alles mit allem. Aber gerade diese phonologische Bewusstheit ist nochmal ein schönes Beispiel. Das ist eine, deshalb nennen wir sie ja Bewusstheit, das ist so, wir sagen, eine metalinguistische Fähigkeit. Die brauche ich ehrlich gesagt nicht zum Sprechen lernen. Ich muss nicht reimen können, um sprechen zu können. Das brauche ich einfach nicht. Und ich muss auch nicht Laute heraushören können. So lernen Kinder keine Sprache. Ja, wenn irgendwie Säuglinge anfangen, sich in eine Sprache hineinzuhören, ist das nichts Bewusstes, wo ich sage, jetzt hör mal hin. Da kommt erst ein M und dann ein A und noch ein M und noch ein A und dann wird es Mama. Nee, so lernen die ja nicht Wörter und Sprache. Aber diese Fähigkeit, das rauszuhören, mit welchem Laut fängt denn ein Wort an oder was sind denn, wie kann ich Wörter in Silben zerlegen oder Reime bilden, diese Fähigkeit ist für den Schriftspracherwerb wichtig. Das heißt, das ist eine ganz andere Ebene und die ist total relevant. Das entwickelt sich in der Kita-Zeit und das zu unterstützen im Alltag oder mit Zusatzmaterialien ist ganz relevant, aber ehrlich gesagt für den Schriftspracherwerb. Das heißt, Trainingsprogramme, die es da gibt und die auch gut evaluiert sind, dass die sinnvoll sind für Kinder, die einen Förderbedarf haben im Übrigen und nicht für alle unbedingt, sondern die für diese Kinder die sind für diese Kinder wirkungsvoll, aber da geht es nicht um deren allgemeine Sprachkompetenz, sondern es geht um den Einstieg in die Schriftsprache. Und das ist, glaube ich, klar, da geht es natürlich um Wissen, dass man einfach ein bisschen auch sortieren muss, was ist eigentlich was. Ja, Sprache ist sehr vielfältig, wir teilen die ja oft auf in so verschiedene sprachliche Ebenen oder Teilleistungen und dieses phonologische Bewusstheit, diese metalinguistische Bewusstheit ist einfach eine ganz eigene Leistung, die für den Schriftspracherwerb wichtig ist und tatsächlich was anderes als jetzt erstmal einen Grundwortschatz aufzubauen. Und ich brauche erstmal jemanden, der mir ganz viele Wörter immer wieder zeigt, sagt, mit mir darüber spricht, die immer wieder von mir irgendwie quasi einfordert oder mit mir einfach dann in längere Konversationen eintritt oder mit mir Geschichten erzählt. Da werden dann einfach andere sprachliche Fähigkeiten geschult. Ja, und das ist, glaube ich, schon sinnvoll, sich darüber nochmal ein bisschen so im Klaren zu werden, was gehört denn alles zu dieser Sprache und dann auch nochmal zu realisieren, das sind schon unterschiedliche Dinge, ja. Und dazu muss man dann eben doch an irgendeinem Punkt ein bisschen auf die Kinder schauen, die genauer in den Blick nehmen und irgendwie sich so auch als Fachkraft oder als Team in der Kita dann überlegen, das ist jetzt ein Kind, das braucht so ein Angebot und hier ist jemand, mit dem machen wir jetzt phonologische Bewusstheit und wirklich mal reimen, Laute raushören, vielleicht das schon mit Buchstaben verknüpfen, weil das ist jetzt der Weg in die Schule hinein.
Also wieder ganz genau zu schauen, wo steht das einzelne Kind und was biete ich für das einzelne Kind an. Frau Sachse, abschließend stelle ich immer die Frage, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen eine Botschaft, vielleicht aus dem Gespräch eine Ihrer Herzensbotschaften mitgeben könnten, das kann natürlich auch noch was Ergänzendes sein, gar keine Frage, aber was wäre so eine Botschaft, die Ihnen am Herzen liegt, die Sie heute noch mitgeben möchten?
Ah, da muss ich jetzt, ich glaube, da würde ich jetzt mal dabei bleiben, was wir gerade zusammengefasst haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, einfach zu überlegen, wie können wir es schaffen, die Kinder nochmal in den Blick zu nehmen und zu überlegen, was brauchen die, was braucht vielleicht auch ein individuelles Kind. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass das eine riesen Herausforderung ist, aber das ist, glaube ich, was, woran sich es lohnt, immer weiter dran zu bleiben und daran zu arbeiten und zu gucken, was braucht denn ein Kind im sprachlichen Bereich und ja, ein bisschen wegzukommen davon, dass es nicht, dass für alle das Gleiche gut sein wird. Ja, das ist es nicht.
Von Herzen vielen Dank. Ich würde sogar noch ergänzen wollen, was braucht das Kind und vielleicht auch an die Fachkräfte, die uns jetzt zugehört haben, was brauche ich vielleicht auch als Fachkraft, damit ich sicher bin, sicherer bin. Ich durfte mit großer Begeisterung Ihr Buch Sprachliche Bildung und Förderung, Kommunikation, Sprache und Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen lesen und kann das auch wärmstens empfehlen, also auch für uns Fachkräfte zu schauen. Sie sagen auch, Sie geben Fortbildung. Also auch da zu gucken, wie kann ich mich auch so aufstellen, dass ich sicher bin, ne, in meinem Tun, in meinem Handeln, um, ja, ich sage immer gern so der Fels in der Brandung zu sein für die Kinder, wenn es ganz schön wild erstürmt um uns in den Einrichtungen.
Ja, wir Erwachsene sind die großen Vorbilder, vor allem auch in der Sprache oder an vielen anderen Dingen, aber in Sprache natürlich auch.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Sachse.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und an alle Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.